Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 16. Juni 2011 mit dem Titel »Woran arbeiten Sie gerade, Herr Kauers?« Zu Gast ist Manuel Kauers, Mathematiker und Dozent am Research Institute for Symbolic Computation in Linz. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Kepler Salon heute Mittag. Ich darf Sie als Gastgeber heute hier begrüßen. Mein Name ist Klaus Buttinger von den Oberösterreichischen Nachrichten. Dort bin ich Schreibknecht und ich freue mich heute hier jemanden begrüßen zu dürfen aus Deutschland, der bei uns in Österreich sein Doktorat macht, nämlich Herrn Manuel Kauers, Herrn Manuel Kauers. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für symbolisches Rechnen der Universität Linz, hat seine Zelte in Hagenberg aufgeschlagen, hat er mir erzählt, und er wird uns heute erzählen, woran er arbeitet, was mich besonders interessiert, denn ich bin ein mathematischer Laie, sozusagen. Wir haben schon die Kurvendiskussionen Übelkeit bereitet, darum bin ich sehr gespannt auf das Herunterbrechen der hochgeistigen Mathematik auf das doch durchaus hohe, aber verständliche Niveau des Kepler-Salons. Und damit bitte ich Sie, Herr Kauers, um Ihren Vortrag, danach diskutieren wir ein bisschen und Anschluss gibt's Suppe. Gesponsert ist dieser heutige Tag, dieser heutige Vortrag von der VKB Bank, dem Private Banking, das soll ich auch immer dazu sagen. So, damit Feuer frei oder rechnen Sie los, Herr Kauers.
Danke. Ich fange nochmal an, oder? Von vorne. Also wir wollen Mathematik grundsätzlich, geht es darum, Zusammenhänge zu entdecken und Zusammenhänge zu beweisen. Das sind so die zwei Tätigkeitsfelder der Mathematik und die sind verschieden beliebt, auch unterhalb der Mathematik, innerhalb der Mathematiker. Das sieht dann normalerweise so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da sitzt ein armer Mathematiker in seinem Büro. Der hat zwei Ablagen. In dem einen sind Zusammenhänge, die er gefunden hat. Und in der zweiten sind die Beweise dafür, an denen er jetzt noch knabbert und die viel schwieriger zu finden sind. Und das liegt daran, dass die Mathematik als solche ziemlich hohe Ansprüche daran hat, was ein Beweis sein soll. Also wenn ein Mathematiker etwas als bewiesen ansieht, dann ist es wirklich wahr. Da können wir uns drauf lassen. Also zum Beispiel der Satz des Pythagoras, der ist jetzt in den letzten 2000 Jahren nicht mehr in Frage gestellt worden, weil er ist einmal bewiesen worden, ganz am Anfang. Und zwar in einem mathematischen Sinn, nicht so wie ein Physiker vielleicht irgendwas beweist. Also wenn Sie denken, dass das Weltbild der Physiker, das hat sich ja öfter noch gewandelt in den letzten Jahrtausenden. Aber ein mathematisches Theorem, wenn es einmal da ist und bewiesen ist und in die rechte Ablage gekommen ist, dann ist es wirklich wahr. Das Problem ist nur, die Beweise auch zu finden und nicht einfach nur die Zusammenhänge, die wahr sein könnten oder die man vielleicht sich wünscht aus irgendeinem Grund, zu vermuten, sondern sie dann auch zu beweisen. Manche machen das dann mit Gewalt, zum Beispiel dieser Kollege hier, der von einem anderen Kollegen nach einem Beweis gefragt wurde, von einer tollen Formel, die er gefunden hat, und es ist ihm dann nichts aufgefallen, versucht das dann mit Gewalt zu lösen. Also wir wollen Zusammenhänge entdecken und beweisen. So, meine These heute ist eine provokante, und zwar behaupte ich, dass der Computer das auch kann. Das ist provokant, wenn Sie was mit Mathematik zu tun haben, weil dann glauben Sie, dass ein Beweis irgendwas Kreatives ist. Da brauchen Sie eine Idee oder eine Einsicht oder irgendwas, was nur ein Mensch haben kann. Und ich behaupte, nein, das kann der Computer ganz genauso und vielleicht sogar besser. Und das möchte ich einem ein Beispiel erläutern. Wir beweisen jetzt was. Das ist der Punkt, wo Studenten normalerweise einschlafen, wenn man das in der Vorlesung sagt. Wir beweisen was, aber wir beweisen nur was ganz Einfaches, weil es geht nur ums Prinzip. Wir wollen beweisen, dass 3 mal 4 dasselbe ist wie 2 mal 6. So, wie können wir das beweisen? Wenn man es jetzt ganz streng sehen würde, müssten wir erst einmal uns einig werden, was diese Symbole überhaupt bedeuten. Also 3 und mal und gleich und 4 und so weiter. Nehmen wir mal an, das hätten wir erledigt und wir wüssten, was die Symbole bedeuten und sie bedeuten einfach das, was wir eh annehmen, dass sie bedeuten. Aber wie beweist man das jetzt, dass das auch wirklich stimmt und wasserdicht ist und so, dass jemand, der uns böse will, das auch glauben muss? Ich mache einen Beweis mit einem Bild. Das hier ist 3 mal 4, wenn Sie es so sehen. Das ist 4, 4, 4. Also 3 mal 4 habe ich hier. Und jetzt werde ich das umsortieren. Ich nehme 2 da oben weg und gebe sie an die Seite. So. Und jetzt habe ich 2 mal 6. Und durch das Hin- und Herschieben habe ich die Anzahl nicht verändert. Das heißt, wenn so viel wie es vorher waren, sind es jetzt auch wieder. Und drum ist 3 mal 4 dasselbe wie 2 mal 6. Also das ist ein Beweis. Das sind, vielleicht sind Sie da überzeugt von. Also nicht, dass Sie es schon vorher gewusst haben, aber bloß um die Idee des Beweises zu illustrieren. Und so können Sie das natürlich auch mit anderen Zahlen beweisen, im Prinzip. Sie können alles, alle Gleichungen, die von dieser Form sind, können Sie so beweisen. Im Prinzip. Aber versuchen Sie das mal mit der. Das ist auch eine Gleichung, die stimmt. Irgendeine Zahl ist gleich irgendeine andere Zahl mal irgendeine andere Zahl. Ja, wie beweisen Sie das? Ja, das ist natürlich doof. Im Prinzip können Sie das ganz genauso beweisen. Wir müssen so halt nur ziemlich viel und aufpassen, dass Sie sich nicht verzählen, denn sonst haben Sie sich vertan. Sie können es natürlich auch versuchen, so zu beweisen, wie Sie es normalerweise machen würden. Sie rechnen das einfach aus, was die linke Seite ist und was die rechte Seite ist, mit einem Blatt Papier. Und Sie wissen eh, wie Sie das in der Schule gelernt haben, mit Ziffern und multiplizieren Sie und dann werden Sie draufkommen, dass auf der rechten Seite was anderes rauskommt als auf der linken Seite. Und warum? Ja genau, weil Sie einen Fehler gemacht haben. Sie machen immer einen Fehler. Bei so langen Zahlen machen Sie immer einen Fehler. Und wenn das Gleiche rauskommt, können Sie deshalb auch nicht sicher sein, dass es nicht vielleicht doch 2 Fehler gemacht haben. Also das heißt, wie wollen Sie das denn jetzt dann wirklich da beweisen? Das ist irgendwie nicht zu beweisen. Selbst egal, ob Sie das jetzt mit einem Bild machen oder mit einer Rechnung, es ist einfach schwierig. Außer Sie machen es mit dem Computer. Also mit dem Computer, das machen wir ja irgendwie an der Supermarktkasse jeden Tag. Wenn der Computer das ausrechnet und sagt, dass das gleiche ist, dann glauben wir das. Und das führt dann auf die Frage, ob eine Computerrechnung wirklich, unter welchen Umständen eine Computerrechnung als Beweis anzusehen ist. Weil der Computer ja nun nicht denken kann. Der kann zwar rechnen, aber nicht denken. Und dazu sollten wir erst einmal überlegen, was ist überhaupt ein mathematischer Beweis? Da haben andere Leute schon drüber nachgedacht, und zwar Euklid hat eine Definition vorgeschlagen, für was ein Beweis sein soll, und er sagt, ein Beweis von irgendeiner Behauptung, was ich beweisen will, ist eine Kette von logischen Schlüssen. Das sind die Beweisschritte. Und die Kette soll bei bekannten Sachen beginnen und bei dem, was man beweisen will, enden. Und das ist jetzt natürlich sehr informal, die Mathematiker, die Professionellen machen das natürlich dann viel präziser, sagen, was genau ein Beweisschritt ist und was ein logischer Schluss ist und was eine Wahrheit ist und so weiter. Aber was Sie sich vorstellen müssen, ist das Bild hier. Sie haben gewisse Punkte, das sind Sachen, von denen Sie annehmen, dass sie wahr sind, und Sie haben einen roten Punkt, von dem Sie zeigen wollen, dass der auch wahr ist. Und dann ist das, was Sie machen, wenn Sie einen Beweis führen, ist von diesen grünen Punkten nach da oben zu gehen mit Beweisschritten. Zum Beispiel das hier würde bedeuten, dass wenn wir jetzt diese beiden Punkte, der eine heißt 1 plus 1 gleich 2 und der zweite heißt 1 plus 1 plus 1 gleich 3, dann können Sie daraus schließen mit einem Beweisschritt, dass 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 gleich 2 plus 3 ist. Das ist also ein Beweisschritt. Das war vorher noch nicht da, aber das folgt aus dem, was man angenommen hat. In der Realität ist es natürlich etwas komplizierter, aber das ist das Prinzip. Und dann kann man das mit ganz vielen anderen Schritten auch machen. Und wenn man Glück hat, kommt man dann am Ende, indem man das immer wieder kombiniert, am Ende dahin, wo man hin will. Und wenn man das geschafft hat, dann weiß man, dass das rote Ding auch wahr ist, weil es folgt aus den grünen. Das ist die Idee hinter einem Beweis. Und wenn man das als Definition von einem Beweis zugrunde legt, dann ist es egal, ob diese Kette, wenn sie ja mal da steht, ob das auch eine intuitive Erklärung liefert für das, was man beweisen will, so wie das Bild, das ich am Anfang hatte, wo man irgendwie sieht, ja, das stimmt, das ist egal, das ist für den Beweis nicht relevant. Wichtig ist nur, dass er logisch korrekt ist, dass jeder Schritt aus dem vorherigen folgt, mit einer Regel, die vorher festgelegt ist. Einer logischen Regel. Natürlich hätte man gerne, dass man auch irgendwie eine Erklärung hat, dass man am Ende auch weiß, durch den Beweis, warum etwas wahr ist. Aber rein formal fordern wir das nicht. Formal, es muss nur korrekt sein. Es muss ein Beweis sein. Und es ist natürlich dann auch irrelevant, ob diese Beweisschritte von einem Mann oder einer Frau zusammengesetzt wurden. Das ist für die Gültigkeit von einem Beweis nicht relevant. Und es ist auch irrelevant, ob es von einem Menschen oder von einer Maschine zusammengesetzt wird, sondern es muss einfach nur korrekt sein. Alles, was korrekt ist, werden wir als einen Beweis akzeptieren. Ja, und dann sind wir ja schon da. Dann kann also, wenn das so ist, dann kann der Computer ja vielleicht doch Beweise finden. Also wenn er ja schon mit Zahlen besser umgehen kann, dann kann er ja vielleicht das viel kompliziertere von Beweisen vielleicht auch. Und das ist tatsächlich so, vorausgesetzt, es gibt ein Programm. Also wenn man einen Computer beim Hofer kauft oder so, der kann das natürlich nicht. Aber man kann Software schreiben, die solche Beweise konstruiert. Wenn man will irgendwas beweisen, man muss das dann irgendwie formalisieren, sodass der Computer das versteht. Dann muss man dem Computer auch noch sagen, was die zulässigen Beweisschritte sind. Und dann kann er versuchen, diesen Baum aufzubauen. Und wenn man Glück hat, dann gelingt das auch. Und das ist das, das ist die Antwort quasi auf die Frage, woran arbeiten Sie, Herr Kauers? Das ist das, was wir machen. Wir entwickeln solche Programme, die Beweise finden von mathematischen Aussagen. Und dann gibt es ja natürlich Leute, denen das nicht so geheuer ist, also vor allem traditionelle Mathematiker, die dann sagen, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, ist das das Ende der Mathematik, wenn wir jetzt keine Beweise mehr selbst machen können, sondern der Computer uns die ganze Arbeit abnimmt? Und da sage ich, nein, das ist nicht das Ende der Mathematik, wir fangen jetzt erst richtig an. Weil jetzt können wir mit dem Computer Sachen beweisen, die vorher hoffnungslos waren, weil sie einfach viel zu kompliziert waren. Und das wäre quasi so der allgemeine Teil, also wollte eine Intuition vermitteln, was ein Beweis ist. Und jetzt will ich überleiten zu einem konkreten Beispiel von Sachen, von was wir bewiesen haben, kürzlich. Der Herr Kutschan, der da hinten sitzt, hat die meiste Arbeit gemacht und ich bin der, der hier dann so die Public Relations für machen darf. Da haben wir die QTSPP-Formel bewiesen. Das ist, haben Sie vielleicht in der Zeitung gelesen, im Januar ging das durch verschiedene Medien, auch durch die oberösterreichischen. Da steht's. Und es stand, bitte.
Dieser Mathematiker löst 30 Jahre altes Rätsel, 295 Kilometer lange Formel liefert Beweis.
Ja. Okay, und es wird in all diesen Artikeln also die Journalisten haben sich sehr bemüht, das genau zu erklären, was wir da jetzt eigentlich bewiesen haben. Aber es stand in allen Artikeln falsch. Bin also sehr froh, heute jetzt die Gelegenheit zu haben, wirklich mal zu erklären, was wir eigentlich bewiesen haben. Es ist ein bisschen kompliziert, da müssen wir jetzt aufpassen. Es ist eigentlich auch nicht so wichtig, aber ich erkläre es trotzdem. Also die QTSPP-Formel, das ist eine Formel, die vermutet wurde, das heißt, wenn Sie sich ans Anfangsbild erinnern, auf den großen Stapel kam die Formel 1982, von zwei amerikanischen Mathematikern, die haben gedacht, das könnte stimmen. Das sieht so aus, als würde das stimmen. Die konnten das aber nicht beweisen. Und es konnte auch seitdem niemand anders beweisen. Dann gab es Richard Stanley, der hat die in eine Liste aufgenommen und hat damit die Formel geadelt in was nicht nur wahr sein könnte, sondern wo es auch sehr wichtig wäre, zu wissen, ob es wirklich wahr ist. Das war eine Sammlung von Vermutungen, die er gemacht hat, von denen alle dann bewiesen wurde und die QTSPP-Formel war dann die letzte, die übrig geblieben ist, bis jetzt. Bis dann unsere beiden Computer, Speedy und Gonzales, Speedy ist links, Gonzales ist rechts, die Formel bewiesen haben. Natürlich nicht allein, sondern, wie ich schon gesagt habe, unter Anleitung von Christoph und mir und Doron Zeilberger, einem Kollegen in den Vereinigten Staaten. Okay, so, worum geht's da? Es geht um planare Partitionen, nicht erschrecken. Totally Symmetric Plane Partitions, das ist sowas wie das hier. Das kann man sich vorstellen als ein geometrisches Objekt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen Würfel und in dem Würfel haben Sie kleine Würfel, die Sie so anordnen, wie in diesem Beispiel, so dass es symmetrisch ist. Dass wenn Sie das drehen oder spiegeln, kriegen Sie wieder das gleiche Ding. Also Sie können die Würfel nicht beliebig da anordnen, sondern Sie müssen das so machen, dass es wieder symmetrisch ist, so dass Sie es drehen können und wieder die gleiche Figur kriegen, so wie in dem Beispiel. Und dann ist die Frage, auf wie viele verschiedene Arten kann ich so eine Figur bauen? Wie viele verschiedene Figuren kann ich bauen, wenn ich einen großen Würfel habe und da so kleine Würfel einbauen will? Naja, das hängt natürlich davon ab, wie groß der große Würfel ist. Wenn der groß ist, dann passen da viel mehr verschiedene Figuren rein. Also die Antwort hängt ab von der Seitenlänge. Und wenn wir sagen, die Seitenlänge ist n, dann kriege ich für jedes n eine gewisse Anzahl von solchen Figuren. So zum Beispiel, wenn n gleich 1 ist, dann gibt es also nur die zwei Möglichkeiten, dass entweder dass da nichts ist oder dass da ein Würfel ist, weil mehr passt nicht rein. Also für n gleich 1 ist die Zahl 2. Für n gleich 2 gibt es dann diese fünf Möglichkeiten, entweder gar nichts oder ein Würfel oder so ein Dreier oder ein, wo nur oben was fehlt oder alle vier Würfel, acht Würfel. Okay, also für 2 ist es 5 und dann geht es so weiter. also für 3 ist es 16 und für 4 ist es 66. Und wenn ein Mathematiker sowas hat, so eine Folge von Zahlen, wie wir sie jetzt hatten, ich habe es schon wieder vergessen, also 2, 5, 16, 66, dann ist die Frage immer, gibt es da eine Formel, die diese Zahlen ausrechnet, wo ich nicht, also weil wenn ich das jetzt von Hand diese alle aufmalen würde, würde ich sicher eins vergessen, spätestens im nächsten Schritt. Also die Frage ist, kann ich eine Formel angeben, die mir für ein gegebenes Seitenlänge n sagt, wie viele solche Figuren es gibt? Das kann man mal fragen. Das ist eine typische mathematische Frage, komplett nutzlos, aber das kann man fragen. Und es gibt tatsächlich eine Formel, das ist aber nicht die, über die wir hier reden, sondern das ist nur die TSPP-Formel, ohne das Q. Die war auch in der Stanley-Liste drin und die wurde 95 bewiesen, mit Hand, traditionell von einem englischen Mathematiker, Stanbridge. Und dann später nochmal, weil wir in unserem Institut traditionellen Beweisen grundsätzlich misstrauen, meine Kollegen Paul und Schneider zusammen mit Andrews, der die Vermutung gemacht hat, die haben das dann 10 Jahre später, 2005, noch einmal mit dem Computer bewiesen. Also es stimmt wirklich. Also auch. Ich zeige Ihnen die Formel nicht, weil die ist hässlich. Stattdessen gehen wir weiter zur QTSPP-Formel. Das ist jetzt noch eine Stufe komplizierter. Das ist eine Verfeinerung. Da zählen wir nicht nur, wie viele verschiedene Konfigurationen es da gibt, sondern auch, wie viele Einzelteile die haben. Man könnte zum Beispiel dann fragen, wie viele solche Figuren gibt es mit einer gewissen Seitenlänge, n, so wie wir es vorher gemacht haben, und zusätzlich noch mit einer gewissen Anzahl von Würfeln, weil verschiedene Würfel haben. Das stellt sich aber raus, dass das keine schöne Formel liefert. Man betrachtet deshalb was anderes. Man betrachtet nicht einzelne Würfel, sondern so Gruppen von Würfeln, wie diese gelben da. Die bilden deshalb eine Gruppe, weil wenn man das dreht, kommt man von einem Würfel zum nächsten. Also wenn Sie von einem gelben Würfel aufgehen und jetzt drehen Sie das Ding, dann kriegen Sie die gleiche Figur, aber der Würfel ist jetzt an einer anderen Position. Dann drehen Sie es weiter und irgendwann kommen Sie wieder zurück. Und die anderen Würfel können Sie nicht erreichen. Sowas nennt man einen Orbit. Also wenn Sie angeben wollen zu Hause, dass Sie einen mathematischen Begriff gelernt haben, Orbit, das macht gut, das macht Eindruck. Also das ist Orbit, dieses gelbe Ding ist ein Orbit. Es sieht auch so aus wie ein Orbit. Und jetzt gehört jeder Würfel in dieser Anordnung gehört zu genau einem Orbit. Und man will jetzt wissen, wie viele solche Konfigurationen, solche Gebäude gibt es, wenn man eine Seitenlänge hat, n, und eine vorgegebene Anzahl von Orbits, m. Das hängt also jetzt von zwei Parametern ab, der Seitenlänge und der Zahl der Orbits. Also hier sind da sind ein paar andere Orbits, die müssen nicht immer rund sein, sondern wichtig ist, dass man das durch Symmetrie die aufeinander abbilden kann. Okay, so hier ist noch ein Beispiel für n gleich 3, das waren einfach jetzt mal alle. Und jetzt kann ich die sortieren nach Orbits. Ich weiß nicht, ob wir da durch die Details gehen wollen, aber wenn Sie sich vorstellen, es gibt also einen ganz links mit gar keinem Orbit, das ist einfach die leere. Und in der Mitte gibt es irgendwie, wenn man 6 Orbits haben wollen, da gibt es 2 verschiedene mit Seitenlänge 2 alles, 3 oder 3, ja, Seitenlänge 3 alles nur und so weiter. Das heißt, was vorher 16 war, ist jetzt eine Aufsplittung in 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, 16. Also wir wissen jetzt mehr. Wir wissen nicht nur, wie viele das sind, sondern auch für jeden Typ, wie viele das sind. Und das ist jetzt die QTSPP-Formel. Die sagt mir, wie ich diese Zahlen da ausrechne, die ganz unten da stehen. Das geht so. Also mit, sagen wir mal, R soll diese Anzahl sein, der Orbits, also nicht die Zahl der Orbits, sondern die Zahl der Partitionen dieser Konfiguration mit Seitenlänge n und genau m Orbits. Das ist das R. Und dann, Achtung festhalten, dann gilt diese Formel. Die sagt, da sehen Sie, das ist jetzt, die Details kann ich jetzt nicht erklären, aber was sehr wichtig ist an dieser Formel, ist, dass das R nur auf der linken Seite vorkommt. Und auf der rechten Seite kommt irgendwas vor, was man ausrechnen kann. Also das, was auf der rechten Seite ist, kann man ausrechnen und dann weiß man, was das R ist, weil dann vergleicht man es mit der linken Seite. Nennen das eine erzeugende Funktion. Und das ist die Formel, die wir bewiesen haben. Der Beweis, den kann ich auch nicht zeigen, der ist 1 Million Seiten lang. Oh doch, den kann ich schon zeigen, wenn Sie so lange noch Zeit haben. Research, gut, TSPP. Das ist der Beweis. Ja, ich glaube, wir warten dann nicht bis zum Ende, weil... Ja, kann sein, ja. Es ist gefährlich. Okay, das ist alles, was ich sagen will.
Das ist der Beweis. Dafür hat es einen Preis gegeben, oder?
Nein, dafür hat es keinen Preis gegeben.
Wenn Sie sowas beweisen, dass ein internationales Problem darstellt,
ja.
Wie wird das dann studiert in der Gemeinde?
Durch eine Publikation. Man publiziert mathematische Resultate grundsätzlich und da gibt es aber dann verschiedene Levels von Fachzeitschriften, wo man die hinschickt zum Beweisen und die haben verschiedenes Prestige. Wenn man sowas bewiesen hat, dann kann man das zu einem höheren schicken, zu einem Mikrofon. Das ist publiziert worden in den Proceedings of the National Academy of Sciences. Das ist was, wo auch Nobelpreisträger publizieren. Wo man, ja. Der Beweis ist fertig, der jetzt, der ist zum Ende gekommen.
Ja. Ist es mir auch klar?
Ja, das ist jetzt klar, völlig klar.
Okay, danke für Ihre einführenden Worte und für Ihre Erklärungen. Ich als mathematischer Laie konnte nur bis zu einem gewissen Grad folgen. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Aber vielleicht hat ja jemand von Ihnen eine Frage zu diesen Dingen. Wenn ja, dann können wir die jetzt abhandeln und diskutieren. Mikrofon wird gereicht von der Kollegin dort. Also, wer möchte dazu etwas sagen? Bitte, ja.
Auch wenn es vielleicht fast unanständig ist, bei der reinen Wissenschaft zu fragen, wo mögliche Anwendungen sind.
Ja.
Aber haben Sie sich Gedanken gemacht, ob das möglicherweise bei Kryptographie oder bei anderen Sachen eventuell Anwendungen finden könnte?
Ja. Ja. Die Frage, lassen Sie mich die Frage aufteilen in zwei Teile. Das eine ist diese Formel, ob diese Formel Anwendungen hat. Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil diese Formel kommt aus einer Theorie, wo ich mich selbst gar nicht auskenne. Für uns war diese Formel interessant, weil wir unsere Computer drauf loslassen konnten. Und das ist dann die andere Art, die Frage zu beantworten, und das kann ich leichter beantworten, ob man die Computerprogramme, die wir entwickelt haben, um diese Formel zu verwenden, auch für andere Sachen verwenden kann. Und das kann man in der Tat. Also wir können damit nicht nur diese Formel verwenden, sondern die Computerprogramme sind allgemeiner. Und damit kann man auch Formeln beweisen, die weniger spektakulär sind, aber dafür nützlich. Zum Beispiel in der Numerik, wo sie dann Software wiederentwickeln, mit der sie dann irgendwelche Tragflächen von Flugzeugen oder so irgendwas optimieren wollen, dass die genau das richtige Shape haben. Dann wissen die Numeriker im Prinzip, wie man das rechnet, aber das dauert dann zu lange. Und wir können ihnen dann Formeln ausrechnen, mit denen die das schneller hinkriegen. Und die Technik, die dahinter steckt, ist die gleiche, die wir hier verwendet haben, um diesen Beweis zu führen.
Das heißt, Sie haben eine Formel, die 295 Kilometer lang ist, abgekürzt. Wie lang war die ursprünglich? Oder kann man das nicht
sagen? Nein. Das ist ja, das muss man unterscheiden. Das ist ja jetzt der Beweis. Ja. Wie lang der Beweis ist, ist wurscht. Weil wenn man den einmal hat, dann weiß man ja, dass es stimmt. Okay. Und das, was uns eigentlich interessiert, ist das hier. Und das ist sehr kurz, das ist viel weniger als ein paar hundert Kilometer. Das kann man, wenn man will, sogar mit der Hand aufschreiben. Also das ist das, was uns eigentlich interessiert. Nur vorher wussten wir halt nicht, ob das wirklich stimmt. Und das ist quasi das hier ist quasi das Zertifikat. Das rechnen wir einmal aus.
Okay.
Und dann schauen wir uns das nie wieder an.
Ja, Sie haben mir im Vorfeld erzählt, und da schließt ja die Frage an, dass Sie versuchen, Computerprogramme dahin zu optimieren, dass Sie einfach weniger Rechenzeit und Rechenressourcen brauchen.
Nicht? Genau, richtig. Aber der Beweis, der am Ende rauskommt, der ist so lange, wie er eben ist. Die Frage ist, wie lange brauche ich, um den auszurechnen? Und das ist die Arbeit, die der Christoph hauptsächlich gemacht hat, unsere Algorithmen und unsere Verfahren so weit zu verfeinern, dass die das rauskriegen. Und es hat dann ungefähr 2 Monate gedauert, in diesem Fall mit seiner Software, glaube ich, oder? Vorher war das hoffnungslos, das ging gar nicht. Also vorher, wenn man die Verfahren so hinschreibt, so programmiert, wie sie im Lehrbuch stehen, dann würde das tausende von Jahren dauern auf einem normalen, auf demselben Rechner. Und das heißt, also man sieht hier, man kann natürlich Geschwindigkeit gewinnen, indem man schnellere Rechner kauft, wenn man Geld hat. Aber das ist dann halt nur 3-mal so schnell oder 4-mal so schnell. Und das hilft einem aber nichts, wenn es 10.000 Jahre dauert. Das dauert dann halt nur noch 2.000 Jahre. Das ist immer noch zu lang. aber durch Algorithmen entwickeln, kriegt man viel größere Faktoren. Das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber der Effekt ist viel größer. Also wir kriegen hier was, wir machen was möglich, was vorher komplett hoffnungslos war.
Alles klar. Fragen? Verständnisfragen? Präzisierungsfragen?
Entschuldigung. Ah, okay.
Könntest du die Frage nochmal wiederholen?
Die Frage war,
wie man diese Formel ausspricht.
Okay, ich würde sagen, die erzeugende Funktion von Rn ist gleich dem Produkt über alle Tupel i, j, k geordnet von 1 minus q hoch 1 plus j plus k minus 1 durch 1 minus q hoch j plus k minus 2.
Easy,
das oder? Hätten Sie auch gesagt, oder? Ja, okay.
Bitte.
Was ist das Q für eine Größe? Die spielt
ja, ja. Eine Rolle. Ja, das Q ist bloß ein Platzhalter. Also die Formel ist ein bisschen eine implizite Darstellung von dem R. Das, normalerweise würden Sie erwarten, eine Formel von der Form R ist gleich und dann irgendwas. Aber da gibt es keine schöne Formel. Und jetzt geben wir hier eine unendliche Summe, eine Potenzreihe, wo die Q der Potenzreihenparameter ist. Das ist quasi, also Herb Wilf sagt immer, eine erzeugende Funktion ist eine Wäscheleine, auf der man Zahlen aufhängen kann. Und das Q, das sind die Klammern. Also, soll ich es an die Tafel schreiben? Nein, Q ist bloß ein Symbol. Ja, Nein. Wir Zahlen setzen wir nur ein für N und M. Und das Q ist bloß ein Symbol, was die Eigenschaft hat, dass Q und Q Quadrat und Q hoch 3 und Q hoch 4 und so verschieden sind. So dass wenn ich die dann mit dem R multipliziere und alle aufsummieren, dann ist das eine unendliche Summe, wo ich die R's ablesen kann. Okay, und wenn ich jetzt die R's wirklich ausrechnen will, dann gehe ich auf die rechte Seite dieses Produkt und schreibe dieses Produkt als Summe von solchen Q-Potenzen. Und dann kann ich bei der Q-Potenz, die mich interessiert, ablesen, was der Koeffizient davor ist. Das muss dann das R sein.
Okay.
Ist das okay?
Werden Sie das gleich anwenden dann im schulischen Alltag? Ja? Bitte. Gibt es noch Fragen, Diskussionsbeiträge? Dann ist alles gesagt, oder? Alles klar? In der Mathematik. Gut, dann darf ich mich erstens herzlich bedanken für Ihren Besuch hier. Zweitens möchte ich noch hinweisen auf die Dinge, die da treuen, die da kommen, nämlich am Montag, 20. geht es um Japan. Kratzer im glänzenden Lack, so heißt das Buch von Judith Brandner aus Ö1 und auch Print bekannt, eine Japanologin, die vorausblickt, was denn aus Japan werden könnte nach der Katastrophe. Am Sonntag, 26. um 10.30 haben wir die Matinée, die fremdsprachige L'Interaction Revisité. Christa Sommerer und Laurent Mignonneau sind Medienkünstler. Sie leiten das Programm Interface Cultures an der Kunstuniversität Linz. Und diese Veranstaltung ist bitte in Französisch. Programme und Plakate liegen auf. Hinten nehmen Sie sich bitte, es ist genug da, bringen Sie die Infos auch unter die Leute. Jetzt wollen wir zur Suppe schreiten. Es gibt Frittatensuppe auf Ihren Wunsch, Herr Kauers. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, das heißt Pfannkuchensuppe in Deutschland, oder? Nur in Bayern.
Ja, also bei uns in der Gegend gibt es das gar nicht.
Gibt es das gar nicht.
Darum gibt es auch keinen Namen dafür.
Also quasi etwas völlig aus der Welt gegriffenes. Diese Frittatensuppe wird uns von der Fortbildungszentrum der Elisabethinen gesponsert. Sie lädt dazu sehr herzlich ein. Damit darf ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kauers, bedanken, dass Sie hier waren und uns das erklärt haben. Die meisten von uns haben das natürlich jetzt verstanden und nehmen das mit Hause und werden heute am Abend beim Familientisch darüber diskutieren. Ich danke nochmal Ihnen fürs Dasein und Ihnen fürs
Dasein. Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und zur Suppe.